Guten Tag, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Steffen Hebestreit und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Wir haben eine Reihe von Themen, aber fangen an. Ist das eine Wortmeldung? Jetzt Themenanmeldung. Wir fangen aber an mit einer aktiven
Mitteilung. Ich wollte nur grüßen.
Geht zu Protokoll. Also, das Auswärtige Amt, Herr Fischer, hat eine aktive Mitteilung mitgebracht und da gibt es dann ein Thema, zu dem sich dann auch vielleicht Herr Jung zu Wort melden wird oder schon das getan hat.
Okay. Ja, guten Tag in die Runde. Es geht um die Verlängerung der Waffenruhe und der Vereinbarung über die Freilassung von Geiseln in Gaza. Die Bundesregierung hat mit großer Sorge die Entscheidung der israelischen Regierung zur Kenntnis genommen, die Einfuhr aller humanitären Güter nach Gaza zu stoppen. Das passiert zu einem Zeitpunkt, zu dem die Zivilbevölkerung in Gaza noch immer darunter leidet, dass nicht ausreichend Notunterkünfte und medizinisches Gerät nach Gaza eingeführt werden können. Die Gewährung oder die Versagung humanitären Zugangs ist kein legitimes Druckmittel in Verhandlungen. Vielmehr hat der Internationale Gerichtshof festgestellt, dass Israel seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen muss, indem es die ungehinderte Bereitstellung von dringend benötigter Grundversorgung und humanitärer Unterstützung im gesamten Gazastreifen sicherstellt. Wir rufen die israelische Regierung auf, die Einfuhrbeschränkungen nach Gaza für alle Formen humanitärer Hilfe mit sofortiger Wirkung wieder aufzuheben. Der ungehinderte Zugang humanitärer Hilfe in den Gazastreifen muss jederzeit gewährleistet sein. Die Hamas muss dem Leid und den Demütigungen der verbleibenden Geiseln und deren Angehörigen nun endlich ein Ende setzen und die Geiseln unverzüglich freilassen. Wir fordern beide Seiten auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und den Fortbestand der Vereinbarung zu Waffenstillstand und Geiselfreilassung zu sichern. Das schließt eine mögliche Verlängerung der Phase 1 und einen Übergang in Phase 2, also eine langfristige Waffenruhe, ein. Das alles ist unverzichtbar für die Freilassung weiterer Geiseln, für die Verbesserung der humanitären Lage der Menschen in Gaza und perspektivisch auch für den Wiederaufbau in Gaza und eine friedliche Zukunft in der Region.
Danke, Herr Fischer. Gibt es dazu Fragen zu diesem Thema? Herr Jung, wusste ich es doch.
Wie bewerten Sie das völkerrechtlich? Mein Stand ist, dass der Stopp von dem Hereinlassen von humanitärer Hilfe ein Kriegsverbrechen ist?
Ich habe dazu gesagt, was ich zu sagen habe, und ich kann es doch gerne mal wiederholen, dass die Gewährung oder Versagung humanitären Zugangs kein legitimes Druckmittel in Verhandlungen ist und dass der Internationale Gerichtshof festgestellt hat, dass Israel seinen völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen muss, die ungehinderte Bereitstellung von benötigter Grundversorgung und humanitärer Unterstützung im gesamten Gazastreifen sicherzustellen.
Würden Sie widersprechen, dass das ein Kriegsverbrechen ist?
Wie gesagt, wir fordern Israel auch weiterhin klar auf, humanitäre Hilfe nach Gaza reinzulassen. Das entspricht auch den Anforderungen, die der Internationale Gerichtshof in seinem Beschluss im Verfahren Südafrika gegen Israel aufgestellt hat. Und diesen Anforderungen ist zu folgen.
Weitere Fragen dazu? Hatte ich das? Ja, bitte. Moment. So, jetzt haben Sie es.
Auch an Herrn Hebestreit gefragt, hat diese Ankündigung der israelischen Regierung jetzt Auswirkungen darauf, ob jetzt weiter Waffen von Deutschland nach Israel geliefert werden?
Sie wissen, dass der Bundessicherheitsrat über Waffenlieferungen entscheidet, wenn sie anstehen. Dazu kann ich im Augenblick nichts mitteilen und hypothetische Fragen beantworten in diesem Zusammenhang sowieso nie.
Steht da eine Entscheidung jetzt an? Gibt es einen Antrag seitens der Rüstungskonzerne, Waffen nach Israel zu exportieren haben?
Da wissen Sie auch, dass wir über die Tagung des Sicherheitsrates nie informieren. Das ist geheim eingestuft. Das darf ich auch von dieser Stelle nicht. Dass wir aber im Nachgang von solchen Sitzungen die ergangenen Genehmigungen auch zeitnah mitteilen. Und das müssten Sie dann beobachten.
Weitere Fragen dazu? Herr Jung.
Vielleicht nochmal auf die amerikanische Seite geblickt. Die unterstützen ja jetzt diesen Move der Israelis, also erstens den Stopp dieser Lieferung und zweitens das Wiederverhandeln, nenne ich das jetzt mal, des dreistufigen Plans. Wie bewerten Sie das? Ist das jetzt angesichts des Wochenendes eine logische Folge oder sind Sie davon überrascht?
Ich weiß nicht, ob das angesichts des Wochenendes eine logische Folge ist, aber es ist natürlich sehr bedauerlich, dass die Verhandlungen über Phase 2 nicht in der vorgesehenen Zeit zum Abschluss gebracht werden konnten. Sie haben, ist ja auch öffentlich nachvollziehbar, feststellbar viel zu spät angefangen und wurden auch immer wieder unterbrochen. Und wir unterstützen Überlegungen zur Verlängerung von Phase 1 zur zwischenzeitlichen Sicherung der Waffenruhe. Aber gleichzeitig sollte auch an der ursprünglichen Vereinbarung zu Waffenruhe und Geiselfreilassung festgehalten werden. Sie zeigt einen Fahrplan auf, der die Basis für eine umfassende Freilassung aller Geiseln, den Zugang humanitärer Unterstützung und perspektivisch auch den Wiederaufbau Gazas vorzeichnet. Und wie gesagt, wir fordern alle Seiten auf, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und den Fortbestand der Vereinbarung und Geiselfreilassung einschließlich der möglichen Verlängerung der Phase 1 und der Verhandlungen über Phase 2 und des Übergangs in die Phase 2, also zu einer langfristigen Waffenruhe, sicherzustellen.
Herr Jessen. Was kann Deutschland, was kann Europa in dieser Situation tun, außer zu fordern?
Ja, wir sind mit den Beteiligten natürlich im Gespräch, mit der israelischen Seite, sowohl wie mit der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland, aber auch den arabischen Partnern und den Golfstaaten. Und Sie wissen ja auch, dass jetzt ein Gipfel der Arabischen Liga stattfindet, der gegenwärtig dabei ist, einen Plan für eine Zukunft Gazas zu formulieren. Und in all diese Gespräche haben wir uns eingebracht.
Aber Sie sind nicht, wie soll man das sagen, in einer Rolle als Gast oder wie auch immer an diesen Gipfelgesprächen direkt beteiligt, sondern sozusagen von der Seitenlinie her, ist das richtig?
Naja, wir haben ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz in verschiedenen Formaten mit den arabischen Partnern, aber auch westlichen Staaten über die Frage des Übergangs in die Phase 2 geredet. Wir haben ja gesehen, dass zum Beispiel die Eröffnung oder Wiederingangsetzung von Eubam Rafah auf einen Vorschlag der Bundesaußenministerin zurückging, den sie schon vor mehreren Monaten gemacht hat. Also von daher würde ich schon sagen, dass wir da direkt involviert sind. Aber das ist immer wieder eine Anstrengung, den Berg hinaufzukommen und dafür zu sorgen oder dazu beizutragen, dass die Dinge sich weiter in eine richtige Richtung bewegen. Und dass wir jetzt gerade in einem gefährlichen Zeitpunkt sind, steht außer Frage. Aber genau deshalb habe ich mich hier geäußert und auch genau deshalb wirken wir mit unseren Mitteln auf die verschiedenen Beteiligten ein.
Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann wechseln wir das Thema. Fragen, bitte. Dann fängt der Rönig an. Bitte.
Moment. Ja, Herr Ebestreit, Großkomplex Ukraine. Nach dem gestrigen Gipfel in London und vor dem Sondergipfel am Donnerstag in Brüssel schlagen nun der britische Premierminister und der französische Präsident eine einmonatige Waffenruhe vor in der Ukraine. Jetzt Fragen dazu. Inwieweit ist die Bundesregierung da involviert in diese Pläne? Und würden Sie sich hinter diese Forderung stellen nach einer Waffenruhe?
Also das war ein gutes und wichtiges Treffen, das gestern in London stattgefunden hat. Sie wissen, wer sich da zusammengefunden hat, auf Initiative des britischen Premiers. Und das reiht sich ja ein in eine ganze Reihe von internationalen Treffen, die es dazu in den letzten Wochen gegeben hat. Ich erinnere an den Sondergipfel oder den außerordentlichen Gipfel am 3. Februar in Brüssel, an das Treffen in Paris eine Woche später. Da gab es dann noch ein zweites Treffen in einer etwas anderen Zusammensetzung. Jetzt in London ein Treffen und am Donnerstag wird es fortgesetzt mit einem außerordentlichen Gipfel in Brüssel. Das heißt, da gibt es eine enge Abstimmung zwischen allen Beteiligten. Wir haben auch mitgekriegt, dass die wichtigsten Themen gestern war der Ukraine die Unterstützung aller Beteiligten zu signalisieren, das auch nochmal sehr deutlich machen, auch entstandene Irritationen vielleicht an der Stelle auszuräumen. Zweiter Punkt war auch ganz klar, den Weg zu einer friedlicheren Entwicklung der Ukraine hin zu bahnen. Da gibt es eine enge Abstimmung, in die auch Deutschland eingebunden ist. Gibt den Vorschlag, das hat der Bundeskanzler gestern Abend in seinem Statement ja auch schon anklingen lassen, dass die Angriffe zunächst einmal von Luft und von Seeseits ausgesetzt werden können. Wir haben es ja mit einer sehr langen Frontlinie zu tun, bei der ein Waffenstillstand sehr, sehr schwierig zu überwachen wäre. Und dann natürlich auch die Frage, viele Fragen stellen, wie so etwas denn abgesichert werden könnte. Und wenn man in einen solchen, ich sag mal, vertrauensbildenden Prozess einsteigen könnte, dann würden sich daran dann die politischen Gespräche, der Prozess anschließen, in dem die russische Seite und die ukrainische Seite über das Weitere miteinander spricht, sicherlich begleitet von den Vereinigten Staaten. Und an dieser Stelle, und das haben Keir Starmer gestern Vormittag und der französische Präsident gestern Abend in Interviews ja auch nochmal öffentlich gemacht, gibt es dann auch Ideen, wie Europa diesen Prozess unterstützen kann. Da geht es zentral um die Frage von Sicherheitsgarantien. Hat der Bundeskanzler immer wieder zwei Sachen deutlich gemacht. Das eine ist, das muss transatlantisch organisiert sein. Also da müssen alle Beteiligten, die bisher auch die Ukraine unterstützen, das weiterhin unterstützen. Und die größte Sicherheitsgarantie für die Ukraine wird eine starke Armee, ein starkes Militär sein. Es gibt im Englischen den schönen Ausdruck Porcupine, im Deutschen übersetzt die Stachelschwein. Variante, das heißt, dass die Ukraine so stark ist, dass sie sich gegen mögliche künftige Angriffe von Russland so stark gemacht hat, dass Russland davon Abstand nehmen würde. Dafür sind zweierlei nötig, nämlich eine starke ukrainische Armee und eine modern ausgestattete ukrainische Armee. Für beides würden sich die jetzigen Verbündeten zuständig mitfühlen. Vor allem geht es ja auch um Finanzfragen und um Ausrüstungsfragen, denn im Augenblick gibt die Ukraine so viel für ihr Militär aus, wie es bis vor dem Krieg für ihren gesamten Staatshaushalt ausgegeben hat. Das ist also wirtschaftlich von der Ukraine nicht alleine zu tragen. Und dann werden sich weitere Diskussionen anschließen, wie man diese Sicherheitsgarantien ausgestalten kann. Und da ist auch gestern wieder deutlich geworden, dass da noch sehr unterschiedliche Positionen innerhalb der Verbündeten herrschen. Aber diesen Prozess erleben wir jetzt in diesen Tagen und Wochen. Der geht voran, auf dass man sich auf ein Set von Maßnahmen wird einigen können. Und dann als nächsten und letzten Punkt vielleicht von gestern, dass es natürlich auch darum geht, die Stärkung des transatlantischen Bündnisses und seines europäischen Pfeilers voranzutreiben. Das ist eine klare Erwartung der amerikanischen Seite und auch eine klare Überzeugung der europäischen Seite, dass man da den europäischen Pfeiler stärkt. Aber es bleibt dabei, dass das transatlantische Verhältnis maßgeblich ist für die Sicherheit in Europa. Das war in den letzten 75 Jahren so und das soll auch fortan so bleiben.
Also inwiefern sind am Donnerstag dann substanzielle Beschlüsse zu erwarten?
Da am Donnerstag der britische Premierminister ja bekanntlich aufgrund von Entwicklungen, die vor einigen Jahren stattgefunden haben, nicht dabei sein wird, geht es am Donnerstag vor allem meines Wissens um die Stärkung der europäischen Verteidigungsindustrie, auch vielleicht Erleichterungen, wie man das machen anstellen kann. Da wird auch ein Bericht der europäischen Kommissionspräsidentin dazu erwartet. Und dann wird man natürlich weiterhin auch die Diskussion, die wir jetzt führen, weiter miteinander betreiben. Ob das am Ende schon zu einem Ergebnis kommt, da wäre ich im Augenblick skeptisch. Ich glaube, das wird sich eher in weiteren Treffen in den nächsten Wochen weiter materialisieren, auch aufgrund der Zusammensetzung derer, die da am Donnerstag zusammenkommen und die nicht dabei sind. Ich darf auch erinnern, der kanadische Premierminister war gestern in Großbritannien mit dabei, der norwegische Ministerpräsident, der türkische Außenminister und auch natürlich der britische Premier. Das sind ja alles Leute, die am Donnerstag in Brüssel nicht vor Ort sein werden.
So, dazu habe ich jetzt eine ganze Reihe von Nachfragen, alle, glaube ich, notiert. Alle kommen dran. Herr Kühler fängt an, dann gehen wir eine Reihe nach hinten.
Mich würde interessieren, ob denn die Bundesregierung bereit dafür wäre, einzuspringen, wenn es jetzt wirklich so kommen sollte, dass die USA ausfällt mit der Satellitenaufklärung für die Ukraine, wenn sich die Ankündigungen jetzt so in die Richtung interpretieren lassen würden, dass Deutschland da mit entsprechenden militärischen Kapazitäten mit einspringen könnte.
Also A, habe ich diese Ankündigung der USA so nicht vernommen und B, würde ich die eigenen Fähigkeiten in all diesen Fragen nicht überschätzen. Ich glaube, das amerikanische Militär ist nicht umsonst das stärkste Militär der Welt. Das kann man nicht eins zu eins einfach so ersetzen. Das sollte sich auch niemand vormachen, dass das ginge. Aber richtig ist, dass die Europäer ja schon jetzt sehr massiv und allen voran Deutschland sehr massiv die Ukraine unterstützt. Und wir haben unsere Unterstützung ja auch zugesagt, auch für weitere Entwicklungen. Und insofern bleibt es dabei. Aber den Teil, ob man das eins zu eins oder irgendwie auch nur anteilig würde ersetzen können, da bin ich nicht Experte genug, um das abschließend zu beurteilen, aber skeptisch bliebe ich.
Vielleicht dann ans Verteidigungsministerium gefragt, wenn Sie auf Ihre Expertise verweisen, Herr Hebestreit.
Der Regierungssprecher hat alles gerade gesagt. Also er hat auch ganz klar vorher dargestellt, dass erstmal das große Konstrukt gedacht werden muss. Und ich bin immer der Meinung, dass man sich über Einzelfähigkeiten und Einzelmachbarkeiten so lange öffentlich zurückhält, bis man das Gesamtkonstrukt zusammen mit den Partnern und auch transatlantisch besprochen hat.
Okay. Ich glaube auch vielleicht, das noch anzuführen, und das hat man gestern ja auch ganz stark gemerkt, das Ziel aller Bemühungen ist schon auch, dass es weiterhin transatlantisch bleibt, dass also auch die Vereinigten Staaten der Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg hilfreich zur Seite stehen.
Dann gehen wir jetzt eine Reihe nach hinten, dann nach vorne auch.
Ich hätte auch zwei Fragen, und zwar zum einen hat die EU-Außenbeauftragte ja in den Raum gestellt, dass die EU 20 Milliarden außer der Reihe an weiteren Militärhilfen verabschieden könnte. Da würde mich interessieren, was die deutsche Position dazu ist und wann man da vielleicht Ergebnisse erwarten könnte oder erwartet auf deutscher Seite. Und die zweite Frage ist, angesichts der veränderten Umstände seit Freitag, wir hatten ja letzten Freitag darüber geredet, dass ein Kontakt zwischen der CDU und der derzeitigen Regierung auf Arbeitsebene besteht, um diese außenpolitischen Fragen zu koordinieren. Angesichts der veränderten Umstände ist der Kontakt zwischen dem Kanzler und dem derzeitigen Oppositionsführer vielleicht enger und wird er enger mit einbezogen werden?
Herr Alipur, zum ersten Teil würde ich die Gespräche in Brüssel abwarten, darauf verweisen. Ich habe das auch gelesen, was Frau Kallas gesagt hat. Aber es ist ja so, dass das Mittel sind, die die Europäische Union von ihren Mitgliedsländern wahrscheinlich benötigt. Und insofern ist das dann auch im Europäischen Rat richtig aufgehoben. Zur zweiten Frage, Sie haben das sicherlich mitgekriegt. Der Bundeskanzler hat am Freitagabend noch den Oppositionsführer angerufen. Die haben telefoniert nach der Situation im Oval Office. Und der Bundeskanzler hat jetzt für kommenden Mittwoch die Parteivorsitzenden der SPD, den Parteivorsitzenden der CDU und den Landesgruppenchef der CSU zu einem Gespräch im Kanzleramt eingeladen, auch um über das zu informieren, was jetzt gestern in London besprochen worden ist und das, was am Donnerstag dann in Brüssel besprochen werden wird.
Danke.
Gut, dann bitte.
Es gibt ja eine Verabredung vor dem Gipfel am Donnerstag, eine schonungslose Defizitanalyse, so lese ich das in den Papieren, dessen, was die europäischen Armeen benötigen und brauchen, bevor wir zur Stärkung des europäischen Pfeilers kommt. Schonungslose Defizitanalyse, da würde ich gerne das Verteidigungsministerium fragen, woran mangelt es denn der Bundeswehr vor allem? Und können Sie denn beziffern, wie teuer denn eine mögliche Aufrüstung, eine mögliche Stärkung dieses Pfeilers von Seiten der deutschen Bundesregierung sein würde?
Also was wir intern sicherlich haben, sind Bedarfsanalysen. Und die sind sicherlich auch schonungslos und intensiv. Dafür haben wir eine eigene Abteilung, eine Abteilung Planung, die das genau durchführt. Aber bevor nicht politisch der Meinungsbildungsprozess zu weiteren Vorgehen auch entschieden ist und abgestimmt ist, werde ich mich hier zurückhalten mit sämtlichen Aussagen zu vermeintlichen Kosten oder zu genauen Fähigkeiten. Wir haben in den letzten Monaten und auch in den letzten Jahren verstärkt betont, dass wir in allen Dimensionen sicherlich Nachholbedarf haben. Das ist ganz klar aufgrund der Bedrohungssituation, die sehr intensiv ist, will ich mal so sagen. Und es betrifft alle vier Dimensionen. Das betrifft Boden, Luft, Marine und sicherlich auch Digitalisierung und Cyberraum. Und bei diesen sehr grundsätzlichen Aussagen möchte ich es aber belassen.
Vielleicht kann ich das an einer Stelle natürlich ergänzen, wenn wir uns daran erinnern, dass die Zeitenwende-Rede, die ist ja noch gar nicht so lange her, 3 Jahre ziemlich genau, das war am Beginn dieses Krieges, von dem ja viele auch ausgingen oder die wenigsten davon ausgingen, dass er uns jetzt 3 Jahre später auch noch weiter beschäftigen wird. Da ist ein Sondervermögen auf den Weg gebracht worden, um viele Defizite, die sich in den letzten Jahrzehnten bei der Bundeswehr aufgetan haben, zu schließen oder die zu bekämpfen. Wir sehen, wie das dauert. Also das Material ist oft nicht direkt abrufbar und aus dem Regal zu bestellen. Und klar ist auch, dass auch 100 Milliarden zwar eine große Summe sind, aber auch eine Endlichkeit besitzen. Und parallel dazu haben wir das 2%-Ziel der NATO in den Angriff genommen und auch erfüllt. Und jetzt gibt es Diskussionen, auch aufgrund der veränderten Sicherheitslage, die hat sich ja noch einmal verschlechtert in den letzten Monaten und Jahren, dass wir an der Stelle auch noch weiteres Militärgerät und vielleicht auch noch strukturelle Fragen zu klären haben. Und in diesem Gesamtzusammenhang ist das zu sehen, weil diese schonungslose Analyse klingt so, also in Ihrer Frage an, deshalb habe ich mich da eingemischt, klingt so, als sei das etwas, was, Sie haben nur zitiert, aber klingt so, als sei das etwas, was jetzt wahnsinnig neu sei und plötzlich über uns hereingebrochen ist. So ist es nicht. Wir haben das schon im Blick, aber müssen natürlich immer wieder auch mit den finanziellen Gegebenheiten, die gesetzt worden sind, umgehen.
Zusatz?
Ich würde gerne anmerken, dass direkt nach der Zeitenwende-Rede so eine ähnliche Frage genauso wortwörtlich beantwortet wurde. Wir müssen erst mal gucken, dann müssen wir schauen. Sie wissen ganz genau, dass es ja irgendwie auch damals schon Analysen gegeben hat, die weit über dieses 100 Milliarden Euro Sondervermögen hinausgegangen sind. Daher Zusatzfrage, werden wir uns in der Politik danach richten, welche Fähigkeiten wir dringend brauchen und die dann finanzieren? Oder werden wir, so wie vor 3 Jahren, einen bestimmten Deckel an Geld zur Verfügung stellen und dann gucken, was wir damit bekommen?
Also ich glaube, an der Stelle erstmal widerspreche ich, ohne Sie weiter auszuführen, Ihrer Bemerkung, weil ich immer neue Worte wähle für das, was ich hier sage. Zum Zweiten ist es so, dass wir vor einer Situation gekommen sind. Im Jahr 2017 betrug der Verteidigungsetat der Bundesrepublik Deutschland etwa 37 Milliarden Euro. Inzwischen sind wir bei 80, wenn wir die Mittel des Sondervermögens hinzuziehen. NATO-Quote sogar etwa 90 Milliarden. Da hat sich also massiv was verändert. Das ist allerdings, also wir sehen ja auch, wie mühselig das ist. Wir haben eine der ersten Entscheidungen der neuen Bundesregierung war die Anschaffung von F-35 Kampfflugzeugen für die nukleare Teilhabe. Die kommen frühestens in 3 Jahren, Herr Müller, wenn ich das richtig weiß, 27 oder so. Das sind ja aber Bestellungen, die ausgelöst worden sind und trotzdem dauert das so lange. Das nächste ist, wir leben in einer Demokratie, das heißt, das ist politisch bestimmt. Wir müssen immer wieder sehen, dass wir mit den Mitteln, die wir haben, auskommen und dass wir alle Anforderungen, die an das Gemeinwesen gestellt werden, auch befriedigen können. Sie kennen die Diskussion, wir hatten am Bundestagswahlkampf, in dem das heftig der Fall gewesen ist. Ich erinnere nur ganz kurz zurück für die, die nicht so ein Langzeitgedächtnis haben wie wir, also wie ich vor allem. Vor 14 Monaten hatten wir hier in diesem Gebäude ganz viele Traktoren, die hupend herumfuhren, weil zu Einsparungszwecken dort das Agrardieselprivileg gekürzt worden ist. Also ein Staat muss immer mit den Mitteln, die er hat, haushalten. Man kann die Mittel verändern, man kann Kredite aufnehmen, man kann Steuern erhöhen und ähnliches. Das ist aber eine politische Entscheidung. Das können wir hier von dieser Stelle nicht groß beeinflussen. Und auch ein Sondervermögen, was ja ein anderes Wort ist für eine Sonderverschuldung, muss irgendwann zurückgezahlt werden. Und auch das ist etwas, was man sich gemeinsam, das ist ja eine gemeinsame Veranstaltung, so ein Staat, gemeinsam miteinander versprechen muss. Und insofern glaube ich, kann man immer zwischen dem Wünschenswerten, dem Notwendigen und dem Machbaren, muss man immer einen guten Weg finden.
Ich würde gerne noch ergänzen, ich glaube 60 Milliarden Euro im letzten Jahr in Verträge gegossen und im Jahr davor etwas drunter, aber auch waren ja auch 25 NIO-Vorlagen, zeigt im Grunde auch, dass wir da eine Dynamik gesehen haben, die wir vorher nicht hatten. Und Bundesminister Pistorius hat auch in den letzten beiden Jahren ständig betont, dass wir eben nicht nach Kassenlage, sondern dass er ganz klar mit dem Haus, mit der Abteilung Planung und dem Leitungsbereich das priorisiert hat, was dringend notwendig ist. Und diese Priorisierung haben wir auch abgearbeitet. Und ich glaube, wir alle kennen die Listen, ich brauche das hier nicht wiederholen, da ist sehr viel dabei, aber ich habe es betont, natürlich haben wir weiterhin Nachholbedarf, natürlich, und das haben wir auch betont. Und deswegen hat er auch von Anfang an gesagt, dass das zur Verfügung stehende Geld absehbar nicht ausreichen wird. Natürlich brauchen wir weiter eine verlässliche und vor allem eine nachhaltige und eine belastbare Finanzierung der Truppe. Sonst können wir die zukünftigen sicherheitsstrategischen Herausforderungen nur schwer bewältigen.
Gut, auf der Frageliste zu diesem Thema stehen jetzt Herr Steiner, die Kolleginnen hier vorne, Frau Wolf, Herr Jessen, Herr Hönig, Herr Ratz, Herr Jung. Und dann würde ich sagen, wechseln wir vielleicht das Thema. Also, Herr Steiner fängt an. Kriegt auch ein Mikrofon.
Jetzt haben wir es. Ich würde gerne zwei Dinge erstmal versuchen zu verstehen. Herr Hebestreit, diese Initiative zum Thema Frieden in der Luft und von See sozusagen. Was wird denn darunter tatsächlich verstanden? Denn die Dimension Luft hat sich ja ein bisschen verändert im Laufe gerade dieses Ukraine-Krieges. Heißt das, dass dann auch keinerlei Drohnen mehr fliegen sollen dürfen? Oder wie ist das aus Ihrer Sicht zu interpretieren? Das als erste Frage.
Ja, wäre die kurze Antwort, die etwas ausführlichere wäre. Das ist das, was gestern auch in London eine Rolle gespielt hat, dass man an der Stelle kommt, dass man etwas Überprüfbares hat. Und das wäre also nicht nur Kampfjets, wenn Sie das meinen, sondern alles, was an Drohnen, an Marschflugkörpern, Raketen oder so im Augenblick in der Luft ist, fliegt, gegeneinander eingesetzt wird, dass das unterbleibt, weil es überprüfbar ist. Es ist sehr einfach überprüfbar. Es ist messbar und es wäre ja auch ein klares Signal, auf so etwas zu verzichten. Und es wäre eine echte Erleichterung für die Zivilbevölkerung in der Ukraine. Ich habe einen Punkt vergessen. Also ich habe Luft und See gesagt und habe auch gesagt, insbesondere auf die Energieinfrastruktur. Das war noch ein Punkt, der auch gestern eine Rolle gespielt hat. Also dass man auch dort aufhört, die Zivilbevölkerung besonders zu treffen.
Wird interessant, den Ukrainern zu erklären, wie sie sich bei den Armeedrohnen dann nicht mehr selber verteidigen können in den Schützengräben. Aber das will ich dann nicht als zweite Frage schicken, sondern als zweite Frage würde mich dann interessieren, die möglichen Kapazitätsausfälle seitens USA, insbesondere was Transportmöglichkeiten angeht, müssen ja bei ihren Finanzplanungen eine ganz besondere Rolle spielen. Inwieweit ist das in Ihre bisherige Planung denn überhaupt bereits eingerechnet worden? Ich denke, Herr Müller ist da wahrscheinlich am ehesten in der Lage, das zu beantworten. Denn das zumindest stand ja vor 2 Jahren oder 3 Jahren noch nicht im Raum, dass diese Kapazitätslücken entstehen könnten.
Ich muss mal nachfragen, welche Transportkapazitäten meinen Sie konkret?
Lufttransporte beispielsweise, aber auch See und zu Land. Das sind ja alles Kapazitäten, wo die Amerikaner eine massive Rolle spielen.
Für die Ukraine meinen Sie jetzt?
Wohin auch immer, wenn es um die eigenen Fähigkeiten hier geht erstmal.
Also wir haben ja gerade schon dargestellt, dass wir nicht über ungelegte Eier reden werden. Wir haben noch keine belastbare, konkrete Aussage, was genau wie passieren würde. Und davor spekuliere ich nicht, was zu ersetzen wäre oder mit welchen gegebenenfalls vorhandenen, nicht vorhandenen Mitteln.
Vielleicht kann man es auch so weit bringen. Wir gehen immer noch, und das habe ich ja mehrfach betont, davon aus, dass wir in all diesen Fragen transatlantisch agieren. Und die Stärkung des europäischen Pfeilers ist natürlich, dass man sich perspektivisch auch eigene Fähigkeiten schafft, die das nicht eins zu eins ersetzen werden, aber ergänzen können. Das ist aber eine Diskussion, die dann erstmal im Bündnis, da läuft ja im Augenblick ein Prozess, wie Sie wissen, der im Frühsommer fertig beendet sein soll, dort zunächst als Anforderung formuliert wird. Und dann muss man sehen, wie man ihn umsetzt.
Dann sind Sie dran, bitte.
Charlotte Weiß, Niederländischer Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk. Sie haben schon ganz klar die Ziele umschrieben, was jetzt die europäische Zusammenarbeit angeht. Nochmal die Frage, inwieweit kann Deutschland jetzt Verpflichtungen eingehen, noch bevor die neue Regierung steht? Und wann genau wird es Klarheit über deutsche Zusage geben? Wann wäre es also nicht mehr zu früh? Wovon ist das abhängig?
Ja, im Augenblick ist es vor allem von der weiteren Entwicklung in der Ukraine beziehungsweise im Verhältnis zwischen der Ukraine und Russland abhängig. Und Sie haben ja mehrfach von mir hier von dieser Stelle schon gehört, dass die jetzige Regierung voll handlungsfähig ist. Sie bleibt auch handlungsfähig, bis die nächste Regierung gefunden sein wird und vereidigt ist. Und, das habe ich ja auch in der letzten Woche schon mehrfach gesagt, es gibt da auch eine regelmäßige Konsultation mit dem Oppositionsführer und das passiert sowohl auf Arbeitsebene als auch, wenn es nötig ist, irgendwie direkt zwischen dem Bundeskanzler und dem Oppositionsführer. Und dabei kann man natürlich immer wieder auch abstimmen und auch sieht ja im Augenblick so aus, dass die Partei des Bundeskanzlers auch womöglich weiterhin an der künftigen Bundesregierung beteiligt sein könnte. Auch mit dort gibt es eine enge Abstimmung. Also da gibt es jetzt kein Loch, dass man plötzlich über Monate nicht handlungsfähig sein kann. Sie sehen ja auch, wie schnell sowas gehen kann, wie schnell man sich zusammenkommt, wenn es nötig ist. Allerdings die Frage, was man jetzt faktisch beitragen kann, liegt ja, also auch da, der erste Schritt, über den wir jetzt im Augenblick reden, ist ja die Frage, wie kriegen wir es hin, eine friedlichere Entwicklung, dass die Kämpfe zumindest unterbrochen werden, dass der Beschuss mit Raketen, mit Marschflugkörpern und Ähnlichem auf die Ukraine, dass das aufhört. Da müssen wir hinkommen. Und dann ist die Frage, wie man das miteinander diskutiert. Da haben jetzt einzelne Länder haben sich schon erklärt, andere haben andere Ansätze gebracht und das muss in einen Gesamtzusammenhang. Und das passiert ja nun unter hohem Druck, beispielsweise am Donnerstag, aber da wird es auch weitere Gespräche in den nächsten Wochen geben, an denen sich auch Deutschland sehr aktiv beteiligt. Und wie gesagt, der Bundeskanzler hat das ja auch gestern in London sehr deutlich gemacht, sowohl in dem eigentlichen Treffen als dann auch in der Residenz des Botschafters, als er seinen O-Ton gemacht hat, was die deutsche Position ist. Und das hatte er auch natürlich, ja, ich habe das Telefonat mit Herrn Merz erwähnt, nicht aus dem hohlen Bauch heraus gemacht.
Ja, Nachfrage, wie erklären Sie, dass andere Länder jetzt schon sagen können, zum Beispiel, ob es Boots on the Ground geben wird und Deutschland eben nicht?
Da mag ich mich, also der Punkt, warum Deutschland an der Stelle skeptisch ist, das habe ich hier mehrfach dargelegt, dass andere das andere beurteilen, das mag auch in der Tradition dieser Länder liegen und ich darf auch immer wieder darauf verweisen, dass wir eine Parlamentsarmee haben, dass wir ein Bundestagsmandat für jeden Auslandseinsatz brauchen und wenn er out of area ist, was er in der Ukraine wäre, braucht man sogar ein völkerrechtliches Mandat, so sieht das unsere Verfassung vor, also das sind alles hohe Anforderungen, die man prüfen muss und auch sehen muss, ist das der richtige Weg und hat man die Mittel und die Wege, um dort an dieser Stelle diesen Schritt zu gehen. Ich nehme das im Augenblick als eine Diskussion wahr, die sehr konstruktiv geführt wird mit allen Beteiligten. Es ist sehr gut gewesen, dass man sich gestern in London getroffen hat, dass man in Paris dieses Treffen hatte, jetzt das zweite in Brüssel. Und wer die letzten Jahre miterlebt hat, ich kann mich an keine so enge Abfolge von internationalen Treffen erinnern wie in diesem Fall. Also insofern sehen Sie auch die Priorität, die dort dem eingeräumt wird.
Dankeschön. Dann Frau Wolf und dann Herr Jessen.
Ich würde zu der Finanzierungsdebatte, die wir hier in Deutschland haben, gerne mal das Finanzministerium fragen. Es ist ja jetzt ein Sondervermögen für schuldenfinanzierte, deutlich höhere Verteidigungsausgaben in der Diskussion, daneben möglicherweise auch ein Sondervermögen für Infrastruktur. Wie steht denn Ihr Haus grundsätzlich zu diesen Ideen? Ja, erstmal das.
Vielen Dank für Ihre Frage. Grundsätzlich sind es gerade Debatten, die im politischen Raum laufen und dazu würden wir uns nicht äußern.
Da ist ja maßgeblich die Einschätzung des Finanzministeriums wichtig. Und es sind ja jetzt nicht nur Debatten im politischen Raum, sondern sie betreffen die Regierungsbildung, sie betreffen die veränderte Verteidigungslage. Also ich will einfach nochmal nachhaken, hat Ihr Haus dazu eine Haltung, ob Sie für eine Einsetzung eines Sondervermögens plädieren und dann auch daran anschließend die Frage, wie Sie dazu stehen, ein mögliches Sondervermögen noch mit dem alten Bundestag zu beschließen?
Wenn Sie das mögen, also allgemein politische Debatte, wenn Sie mögen, können ich gerne zu rechtlichen Rahmen von den Sondervermögen mich nochmal äußern. Und dazu kann ich sagen, dass grundsätzlich kann nach Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 Grundgesetz kann die Regelobergrenze der Schuldenregel ausgesetzt werden im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen. Und das war zum Beispiel im Fall von der Corona-Pandemie ja bereits so. Nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 15. November 2023 wurde klargestellt, dass ein sachlicher Veranlassungszusammenhang zwischen der Naturkatastrophe oder außergewöhnlichen Notsituation und der Überschreitung der Kreditobergrenze erforderlich ist. Das ist jetzt zur Schuldenregel. Da wurde gesagt, im Fall von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen aufgrund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Wichtig ist, dass bei dieser Aussetzung der Kreditobergrenze, die immer nur für ein Jahr gilt. Zu dem Sondervermögen, da ist zum Beispiel das Sondervermögen von der Bundeswehr bereits vorhanden. Das ist in Artikel 87a Absatz 1 im Grundgesetz festgelegt und für die Errichtung von Sondervermögen war in dem Fall eine Grundgesetzänderung mit einer Zweidrittelmehrheit des Parlaments notwendig. Und das Gleiche gilt auch entweder für die Anpassung oder für die neuen Grundgesetzänderungen und Sondervermögen hier, dass diese jeweils eine Zweidrittelmehrheit im Parlament bräuchten.
Wobei, vielleicht kann ich noch ein bisschen ergänzen. Wir befinden uns ja in der Phase einer, wir sind eine Minderheitsregierung, eine rot-grüne Minderheitsregierung, die noch gut 3 Wochen als rot-grüne Minderheitsregierung im Amt ist, danach geschäftsführend im Amt, weil der neue Bundestag sich konstituieren soll. Ich glaube, am 25. März ist das geplant. Solange sind wir im, also ist auch der Bundestag noch voll beschlussfähig. Ich habe gerade eben eine Meldung gesehen, dass der Oppositionsführer für eine Sondersitzung zum 10. März einladen möchte. Da ist das im Augenblick auch Sache des Bundestages und der Fraktionen des Deutschen Bundestages, wie sie diese Fragen miteinander diskutieren. Das Bundesministerium der Finanzen ist da Dienstleister, kann also rechtlichen Beistand geben, kann Informationen über die Finanzlage und Ähnliches aufbringen. Das hat es auch getan. Der Bundesminister der Finanzen war bei den Sondierungen, wie ich den Bildern entnommen habe, am Donnerstag oder Freitag war es vor Ort und mit dabei. Und jetzt sind wir ja in dieser Phase. Das sind ja Entscheidungen, die sich massiv die künftige Bundesregierung binden werden. Das könnte also die jetzige Bundesregierung gar nicht tun, ohne sich ins Benehmen zu setzen mit der künftigen Bundesregierung. In dem Fall sogar umgekehrt. Die Sondierenden sind diejenigen, die die Grundlagen dafür schaffen wollen, wie sie miteinander die nächste Regierung auch finanziell aufstellen wollen. Und dann ist die Möglichkeit, dass der jetzige Bundestag noch einmal zusammenkommt, um die gesetzlichen Voraussetzungen zu schaffen, ein solches Sondervermögen oder mehrere Sondervermögen oder einen Überschreitungsbeschluss zu treffen oder dritte Möglichkeit wäre, eine grundsätzliche Reform der Schuldenregel zu machen. Das ist aber etwas, was die Fraktionen im Deutschen Bundestag miteinander verhandeln müssen und an die müssen sie dann ihre Fragen stellen. Insofern hat die Meinung des Bundesministeriums der Finanzen ist an der Stelle dienstleistend, handlungsweisend, was rechtliche Fragen angeht. Und ansonsten müssen das die Fraktionen im Deutschen Bundestag machen, in diesem sehr besonderen Fall kurz vor Ende dieser Legislaturperiode.
Jetzt haben wir dazu noch Herrn Jessen, Herr Hönig, Herr Ratz, Herr Jung.
Herr Hebestreit, ist die politische Eruption des Wochenendes Anlass für den Bundeskanzler, seine Position im Hinblick auf die doch Freigabe des 3-Milliarden-Hilfspakets für die Ukraine zu revidieren, das heißt, sie doch jetzt freizugeben, ohne dass zuvor die Schuldenbremse aufgehoben wird? Das war ja die Conditio zu Weihnachten.
Also kurze Antwort nein, längere Antwort nicht die Schuldenbremse wird aufgehoben, sondern da ging es um einen Überschreitungsbeschluss, also eine Gegenfinanzierung. Das, was wir jetzt die letzten 10 Minuten gesprochen haben, hat ja sowohl was die Dimension angeht, als auch die Wirksamkeit eine deutlich andere Wirkung, wenn ich das so sagen darf. Und insofern glaube ich, ist das die Diskussion, die im Augenblick geführt wird. So nehme ich das auch wahr. Und das bleibt deswegen handlungsleitend.
Nachfrage, zu den weiteren sich ändernden Bedingungen gehört, dass offenbar Trump und Putin Gespräche führen über die Wiederinbetriebnahme von Nord Stream 2, wobei die USA als Zwischenhändler für russisches Gas auftreten würde, was Europa dann sozusagen von den USA und Russland in Doppelfunktion abhängig machen würde. Welchen Kenntnisstand hat die Bundesregierung von diesen Plänen und wie steht sie dazu?
Die Bundesregierung kennt diese, hat die Berichte, die es dazu gegeben hat, über das Wochenende erstaunt zur Kenntnis genommen, hat aber keine eigenen Erkenntnisse, die sie hier beitragen könnte.
Vielleicht, wenn ich ergänzen darf, im Bereich Gas hat sich Deutschland ja komplett von direkten russischen Importen unabhängig gemacht und auch die Europäische Union hat ihren Import um fast 2 Drittel reduziert und wir haben uns in der Europäischen Union mit dem Repower EU-Programm darauf verständigt, uns von russischen Energieimporten komplett unabhängig zu machen. Und diesen Weg wollen wir weitergehen.
Darf ich noch eine kurze Nachfrage dazu stellen? Bedeutet das, dass selbst wenn das passiert, dass Putin und Trump Nord Stream 2 wieder in eigener Regie übernehmen, dies für die deutsche Gasversorgung keinerlei Auswirkungen hätte?
Ich glaube, wir haben dazu gesagt, was zu sagen ist.
Ich darf vielleicht noch handlungsleitend hinweisen, dass die Nord Stream 2 Pipeline meines Wissens nicht zertifiziert ist und damit ja auch gar nicht genutzt werden könnte.
Also die Frage von Herrn Ratz dazu, dann Herr Hönig, dann Herr Jung.
Ich weiß, Sie mögen keine spekulativen Fragen, aber wäre es denn möglich, diese Pipeline in Betrieb zu nehmen ohne Zustimmung der Bundesregierung?
Also die Bundesregierung jetzt, also ich habe ja auf die Zertifizierung hingewiesen, das läuft meines Wissens über das BMWK. Ich weiß nicht, welche nachgeordnete Behörde da dann zuständig ist. Aber das wäre, glaube ich, schon ein Faktor, in dem man das nicht gegen den Willen der Bundesregierung auf den Weg bringen würde. Aber ich würde auch da nochmal, Sie haben so schön gesagt, spekulativen Fragen. Es gibt dazu jetzt, wie ich finde, hochspekulative Zeitungsberichte. Was daran dran sein soll oder so, muss ich dann mal zeigen. Deshalb würde ich da ungern das adeln damit, dass wir dem ernsthaft größeren Raum einräumen.
So, dann Herr Hönig, dann Herr Jung und dann wechseln wir das Thema.
Herr Hebescheid, Sie haben nun für diesen Mittwoch angekündigt, dass der Kanzler Herrn Merz, Herr Dobrindt, Frau Esken und Herrn Klingbeil ins Kanzleramt einlädt. Wann ist denn das Treffen genau und was soll da konkret besprochen werden?
Jetzt gleiten wir schon in andere Themen rüber.
Ja, ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, deswegen, ich dachte, ich hätte erwähnt, dass es am Mittwoch ist und ich dachte, ich hätte erwähnt, dass es im Nachgang zu den Gesprächen gestern in London und vor dem Brüsseler Gipfel am Donnerstag ist.
So, Herr Jung.
Ich würde noch mal ein bisschen weggehen von den Bäumen und mal auf den Wald gucken. Gestern kam ja auch von der Außenministerin der Begriff Jahrhundertmoment, was wir jetzt am Wochenende erlebt haben, also die Abkehr von Amerika als Schutzmacht Europas. Herr Fischer, Frau Baerbock meinte, dass die Welt sich ja jetzt gerade komplett neu sortiert, dass wir einen historischen Moment erleben. Gab es denn schon erste Kontakte zur Arabischen Liga von Seiten der Europäer, von Seiten Berlins und zur Afrikanischen Union? Weil neue Blöcke, neue Weltmächte. Und Herr Hebestreit, können Sie uns mal vielleicht einen Blick in den Maschinenraum geben? Also wie hat der Kanzler die Szene im Oval Office am Freitag erlebt? Können Sie uns da mal ein bisschen Einblick geben? Das war ja schockierend.
Wenn ich anfangen darf, also diese Verschiebung der geopolitischen Lage in der Welt, die wir wahrnehmen, hat sich ja schon seit längerem abgezeichnet und wir haben deshalb als Bundesregierung bereits seit längerem an neuen, gestärkten Bündnissen mit all denen in der Welt gearbeitet, die weiter für eine regelbasierte Ordnung einstehen. Und uns ist auch klar, dass uns dabei als Europäerinnen und Europäer eine wichtige Rolle zukommt. Gleichzeitig, auch das hat die Außenministerin unterstrichen, bleibt das transatlantische Verhältnis wichtig und werden wir weiterhin auch an dem transatlantischen Verhältnis festhalten. Und sie hat ja auch am Samstag noch einmal unterstrichen, dass das, was wir als Investition in unsere europäische Sicherheit sehen, gleichzeitig auch eine Investition in unsere transatlantische Partnerschaft ist.
Das war jetzt aber nicht die Frage.
Das war meine Antwort.
Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit.
In dem Maschinenraum, also der Bundeskanzler hat das sich angeguckt. Und danach hat er mit mehreren Menschen telefoniert, unter anderem mit mir und mit Herrn Merz.
Geben Sie uns mal einen Einblick, wie da kommuniziert wurde. War der Kanzler auch so schockiert wie vielleicht der Rest der Welt?
Ich will das gar nicht weiter bewerten oder wie haben Sie das genannt, mehr Einblick geben. Ich war nicht bei ihm, als er es gesehen hat. Die Tatsache, dass er am Freitagabend mich postwenden und andere angerufen hat oder so, zeigt, dass es ihm auf jeden Fall auffiel, dass das geschehen ist.
Gut. Ich würde eigentlich gerne jetzt das Thema wechseln, Herr Ratz. Zu Nord Stream. Okay, dann nehmen wir noch eine Frage zu Nord Stream, aber...
Nicht zu Nord Stream. Vorhin war Nord Stream, aber jetzt...
Wir waren jetzt bei dem gesamten Ukraine. Es gibt noch, mache einfach nur darauf aufmerksam, es gab am Anfang noch eine Reihe von anderen Themen, die angemeldet waren und die Zeit ist nicht endlos.
Ganz kurz nochmal zurück zu den Bäumen, Herr Hebestreit. Ich habe das richtig verstanden, dass der Kanzler nach wie vor nicht erwägt, den Oppositionsführer am Donnerstag mit zum Gipfel zu nehmen.
Ja, ich verweise auf meine Aussagen von Freitag, von Mittwoch und am Samstag habe ich, glaube ich, auch mit etwa 1 Million Journalistinnen und Journalisten in Berlin dazu telefoniert. und da ich es auch Herrn Detjen unlängst gerade nochmal erklären musste, auch die Bundeskanzlerin AD hat den heutigen Bundeskanzler nirgendwo zu einer Reise mitgenommen, sondern er war in seiner Funktion als Bundesminister der Finanzen dabei und dann war er in diesem einen Gespräch. Und das nochmal zur Erinnerung, weil es ja auch Herrn Merz klein macht. Natürlich kann Herr Merz in dem Moment, wo er Bundeskanzler ist, in jedem internationalen Forum voll inhaltlich präsent sein, agieren oder so. Es gibt da, ich habe das genannt, kein Regierungspraktikum. Das war auch nicht für Frau Merkel, als sie von Herrn Schröder übernommen hat. Das war auch nicht von Herrn Schröder, als er von Herrn Kohl übernommen hat. Herr Kohl, Herrn Schmidt und all so etwas. Also ich verstehe die journalistische, das journalistische Fieber an der Stelle, aber es gibt nun mal auch Institutionen und dann habe ich auch darauf verwiesen, die Europäische Union beispielsweise eine Ansammlung von 27 Demokratien, da wird regelmäßig gewählt. Es kommt auch häufiger zu Regierungswechseln. Es gibt auch Regierungsbildungen, die sich oft über mehrere Monate hinziehen. An dieser Stelle kann ich auch gleich unsere Glückwünsche an den österreichischen Bundeskanzler, Herrn Stöcker, ausrichten. Ich weiß nicht, 150 Tage liegen, glaube ich, zwischen der Wahl in Österreich und seiner Vereidigung heute. Also das sind alles Phasen, die sind in Europa, die sind auf internationaler Ebene üblich und gewohnt. Dass das in Deutschland jetzt mit den Regierungswechseln eher überschaubare Anzahl hat, ist vielleicht die Begründung, warum es journalistisch so aufgeregt scheint. Aber das ist da Tagesgeschäft. Und wenn der neue Bundeskanzler, die neue Bundeskanzlerin oder ein neuer Ministerpräsident, ein neuer Ministerpräsident auftaucht, wird er freundlich begrüßt und sofort in den Kreis aller aufgenommen. Und solange er noch nicht gewählt ist und noch nicht bestimmt ist, noch keine Regierung gefunden ist oder so, wird der Alte immerhin freundlich, nett und auch inhaltlich voll agierend behandelt. Also das ist so Tagesgeschäft. Die Aufregung hier ist größer als auf der internationalen Bühne, scheint mir. Und ich sage das deswegen so ausführlich, weil ich dann ab heute immer auf diesen Satz verweisen kann oder diese vielen Sätze. Und auch alle, die dann sich noch bei mir melden, werde ich allen sagen, Montag, der 3. März, Regierungspressekonferenz, da habe ich es nochmal ausführlich dargelegt.
Geht ins Protokoll. Also, Themenwechsel, Herr Kliss, bitte.
Eine Frage an das BMI. Und zwar läuft übermorgen am 5. März die Aufenthaltsregelung für viele sogenannte Drittstaatler aus, also Menschen, die in der Ukraine einen vorübergehenden Aufenthaltstitel besaßen und dann flüchten müssen. Übermorgen läuft das hier aus. Wie viele Menschen betrifft das? Können Sie das beziffern? Und haben Sie danach noch eine Bleibeperspektive in Deutschland?
Ja, vielen Dank. Das gibt mir die Gelegenheit, ein paar Punkte einzuordnen. Die Entscheidung der Bundesregierung, nicht ukrainische Drittstaatsangehörige nicht mehr in den vorübergehenden Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz mit einzubeziehen, umfasst lediglich nicht ukrainische Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine keinen unbefristeten Aufenthaltstitel innehaben. Nicht ukrainische Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine internationalen oder gleichwertigen Schutz genießen, nicht ukrainische Drittstaatsangehörige, Familienangehörige von ukrainischen Staatsangehörigen oder der vorgenannten Personengruppe und nicht ukrainische Drittstaatsangehörige mit unbefristetem Aufenthaltsrecht in der Ukraine genießen hingegen weiterhin den Schutz nach § 24 Aufenthaltsgesetz. Und es ist so, ich glaube, das ist fürs Verständnis auch wichtig, dass die Drittstaatsangehörigen, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, bereits seit dem 5. Juni 2024 keinen materiellen Schutz bekommen und bei denen, die zuvor diesen Schutz bekommen haben und keinen unbefristeten Aufenthalt in der Ukraine haben, läuft der Schutz dann mit Ablauf des 4. März 2025 aus. Zu Ihrer Frage nach den Zahlen, es sind ungefähr 39.000 nicht ukrainische Drittstaatsangehörige, die im Zusammenhang mit der russischen Überfall nach Deutschland gekommen sind, halten sich hier auf. Aus dem Ausländerzentralregister geht aber nicht hervor, wie viele die von mir genannten Voraussetzungen erfüllen oder diese eben nicht erfüllen. Daher kann ich Ihnen jetzt keine amtliche Statistik nennen. Ich kann nur darauf hinweisen, dass nach Auskunft von Praktikern in den Ausländerbehörden davon auszugehen ist, dass der weit überwiegende Teil dieser 39.000 die Voraussetzungen für einen weiteren Schutz in Deutschland erfüllen.
Dazu? Ich weise es mal darauf hin, die Zeit ist begrenzt, vielleicht nicht immer dann noch.
Geht auch schnell, nur fürs Verständnis. Das heißt, Leute, die keinen ukrainischen Dauerschutztitel beispielsweise hatten, die könnten jetzt theoretisch in Deutschland einen Antrag stellen, der nicht 24 Aufenthaltsgesetz ist, sondern Asylantrag oder ähnliches? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Die sind von § 24 Aufenthaltsgesetz nicht umfasst. Und zu der Begründung, warum die Bundesregierung die Regelung angepasst hat, ist zu sagen, dass die Situation heute nicht mehr vergleichbar ist mit der unmittelbar nach Kriegsausbruch. Genau, ich glaube, das ist das Wesentliche, was dazu zu sagen ist.
Aber das ist jetzt nicht so, dass sozusagen diejenigen dann für die Durchführung eines Asylverfahrens in die Ukraine reisen müssten oder Ähnliches?
Nein.
Gelegenheit zum Themenwechsel. Gibt es andere Themen? Dann fängt Frau Wolf an, dann Herr Rönig, dann Herr Jung.
Meine Frage bezieht sich auf den geplanten Bau eines Windparks vor der Nordseeinsel Borkum, wo Windturbinen aus chinesischer Herstellung errichtet werden sollen. Meine Frage an Herrn Hebestreit und auch ans Verteidigungsministerium, Herr Müller, es gibt ja sehr eindringliche Warnungen des Bundeswehr-Thinktanks GIPS, was die Sicherheit oder die mögliche Einflussnahme, Spionage Chinas betrifft. Wie stehen Sie denn zu diesem Bau und zu der Errichtung dieser chinesischen oder zu der Installation dieser chinesischen Windturbinen?
Also die Frage, wie wir dazu stehen und welche vielleicht wirtschaftspolitische Implikationen das hat, das müssen andere bewerten. Das GIZ, also unser German Institute for Defense and Strategic Studies, ist eine Kooperation zwischen der Helmut-Schmidt-Universität, also Universität der Bundeswehr in Hamburg, und der Führungsakademie der Bundeswehr. Und ist ein freier Think Tank, der weisungsungebunden arbeitet und ist eine eigenständige Denkfabrik. Sie erstellen Papers, Papiere zur Bedrohungsanalyse, Studien und haben hier eben einen Bereich untersucht, der in Anbetracht der aktuellen Situation, in Anbetracht der hybriden Bedrohungen, die wir tagtäglich erleben, eine gewisse Relevanz hat. Das, glaube ich, müssen wir nach beschädigten Ostseekabeln und auch, wenn wir uns erinnern, 2022, Ausfall von Windkraftanlagen nach Update-Problemen aufgrund vermeintlicher Angriffe auf Satellitennetzwerke eingestehen. Und diese Forschungsarbeit wurde angefertigt. Im Grunde ist diese Papiere sind interne Papiere, die nicht öffentlich sind. Und mehr gibt es aus unserer Sicht dazu nicht zu sagen, weil wir auch sondern grundsätzlich natürlich die Freiheit der Forschung und, wenn die Uni betroffen ist, auch der Lehre natürlich nicht kommentieren bzw. nicht einschränken.
Nachfrage dazu, jetzt haben Sie gesagt, das hat eine gewisse Relevanz, dieser Bereich, und jetzt ist nun mal dieses Papier öffentlich geworden. Also würde mich doch nochmal Ihre Einschätzung dazu interessieren. Ist es denn im Hinblick auf die Sicherheit Deutschlands in irgendeiner Weise bedenklich, dass dort chinesische Windturbinen, die sensible Sensorik verbaut haben, errichtet werden sollen, oder kann das aus Ihrer Sicht einfach geschehen?
Also Hersteller oder Nationen mag ich gar nicht hier zu kommentieren. Alle Bereiche, die sicherheitsrelevant sind, und es betrifft nicht nur verteidigungsrelevante, verteidigungsnahe Bereiche. Wir erleben ja hybride Bedrohungen im gesamten Feld unserer Nutzung, im Cyberinformationsraum, aber auch in allem, was rundherum passiert. Und dass wir uns dort Gedanken machen, wer welche Hoheit über welche Systeme hat, wer die wann schalten kann, welche Daten, welche Sensoren, welche Mittel da vorhanden sind, die gegebenenfalls nicht unter unserer Einflussnahme sind, dass wir uns darüber insgesamt Gedanken machen. Nicht nur das GIZ, sondern alle damit betroffenen Behörden und Regierungsanteile, Unternehmen, betrifft ja genauso Unternehmen, das ist, glaube ich, verständlich.
Dazu eine Nachfrage. Liz.
Bitte. Also gibt es Erwägungen und Möglichkeiten, so ein Projekt zu verhindern seitens der Bundesregierung oder nicht?
Das kann ich Ihnen nicht mitteilen, weil wir, also erstens kann ich nicht für das GIZ sprechen und zweitens ist es eine Analyse. Was könnte gegebenenfalls problematisch dann auf uns zukommen? Was ist dann für Verfahren, für Beschaffungen im Sinne von, also wirtschaftlich bedeutet? für Projekte konkret bedeutet, für eine Einschätzung für die hybride Lage in Deutschland im Sinne der Gesamtverteidigung, das würde beim BMI liegen, das müssen andere bewerten.
So, ich kriege den Hinweis, dass das Wirtschaftsministerium da noch was beiträgt.
Vielleicht kann ich hier noch kurz ergänzen. Also diese Berichterstattung haben wir natürlich zur Kenntnis genommen und wir haben auch schauen uns diesen Sachverhalt auch schon sehr viel länger an. Es ist, nehmen den auch sehr ernst. Es ist so, dass aus Sicht des BMWK der Schutz von Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung natürlich essentiell ist und entsprechend wir uns auch im Rahmen von NIS 2 für eine Erweiterung des Prüfrechts einsetzen. Im Fall von Cybersicherheit ist beim Einsatz kritischer IT-Komponenten ist auch relativ klar gesetzlich geregelt. Hierfür gibt es unter anderem das Verfahren nach § 9 des BSI-Gesetz, der durch das BMI angewendet werden kann. Und dieses Verfahren kann auch auf Windparks auf See angewendet werden. Gegebenenfalls möchte der Kollege aus dem BMI vielleicht noch zu Details ergänzen. Ansonsten ist es so, dass für den genannten Windpark auch noch keine Entscheidung getroffen wurde.
Ja, Details ist vielleicht zu viel gesagt. Ich kann nur recht grundsätzlich und auch eher knapp was dazu sagen. Genau wie bei den getroffenen Entscheidungen zu nicht vertrauenswürdigen Herstellern in unseren 5G-Netzen ist ein entsprechendes Prüfregime auch für unsere Energienetze erforderlich. Hier sieht das BMI Handlungsbedarf. Mit dem NIS-2-Umsetzungsgesetz hätten wir auf solche Szenarien besser reagieren können. Das bleibt nun der neuen Bundesregierung vorbehalten.
Und dazu habe ich jetzt noch Fragen von Herrn Steiner und Frau Wolf. Und dann sind Herr Hönig und Herr Jung noch mit Themen dran.
Ja, Nachfrage genau dazu. Der 9b ist ja, wie gesagt, nur auf Telekommunikation bislang anwendbar an der Stelle. Das NIS-2-Umsetzungsgesetz zum NIS-2-Umsetzungs- und Cyberstärkungsgesetz hätte ja an der Stelle tatsächlich eine Veränderung gebracht. Gibt es energiewirtschaftsrechtlich, Frau Sproh, irgendwelche Möglichkeiten für Sie, dort momentan zu intervenieren, respektive für BSI bzw. BNetz in Ihrer jeweiligen Kompetenz an der Stelle dazwischen zu gehen, um entsprechende, ja, wie will ich sagen, kritische Installationen zu verhindern? Oder müssen Sie dann leider sagen, sorry, keine Rechtsgrundlage?
Tatsächlich müsste ich da gegebenenfalls was nachreichen, da mir das jetzt nicht bekannt ist.
Und Frau Wolf.
Eins dahinter, ja. Herr Müller, Sie haben eben sozusagen auf die wirtschaftliche Dimension dieses Windparks hingewiesen. Mich würde nochmal von Ihnen und auch von Herrn Hebestreit interessieren, sehen Sie das denn als ein rein wirtschaftliches Projekt oder hat es politische Relevanz und eventuell ist es deswegen eventuell erforderlich, politisch auch tätig zu werden?
Ich kann das vielleicht beides beantworten. Allein die Diskussion zeigt ja schon, dass es kein rein wirtschaftliches Projekt ist. Wir haben es mit kritischer Infrastruktur zu tun. Wir haben dann in den letzten Jahren auch dazugelernt, dass wir das neue Bedrohungsszenarien gibt, die man immer berücksichtigen muss. Es gibt dieses Papier aus dem Think Tank der Bundeswehr. Es gibt die Diskussion. Sie haben gehört, es gibt noch keine Entscheidung dazu. Und insofern wird natürlich all das in diese Entscheidung auch mit einfließen, die ich aber zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht vorwegnehmen kann und auch nicht von dieser Stelle. Aber allein, dass so etwas zu berücksichtigen gilt, Kollege Atta hat das mit dem Blick auf die 5G-Netze schon einmal ausgeführt, das sind ja alles Entwicklungen der letzten Jahre und das wird auch weiterhin ernst in den Blick genommen und insofern muss man abwarten, wie die Entscheidung dann irgendwann ausfällt.
Herr Hönig und dann abschließend Herr Jung.
Ja, ins BMI, die Frage, Herr Atta, die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag zu einem bundesweiten Warnstreiktag in Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten des Bundes und der Kommunen aufgefordert. Wie bewerten Sie das? Geht ja, also vor allem die Tatsache, dass es da auch um Rettungsdienste und Pflegeeinrichtungen geht.
Warnstreiks kommentieren wir grundsätzlich nicht. Das würde ich auch in diesem Fall so halten. Die dritte Verhandlungsrunde bei den Tarifverhandlungen steht bevor. Die Ministerin hat sich auch zu den Tarifverhandlungen geäußert und deutlich gemacht, dass sie eine angemessene und faire Lösung für den Bund und die Kommunen ebenso wie für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes finden will.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Letzte Frage, Herr Jung.
Ja, nur mal, Herr Fischer, zu Thema Wirtschaftsdelegation. Da beziehe ich mich auf einen Bericht von Abgeordnetenwatch, der aufzeigt, dass ausgerechnet das Auswärtige Amt da ziemlich intransparent ist, welche Wirtschaftsdelegation, welche Unternehmensvertreter, Vertreterinnen die Außenministerin begleiten. Warum halten Sie das bestmöglich geheim? Warum geben Sie uns da keine Liste raus? Das können wir ja von anderen Ministerien auch, wenn die reisen.
Das kann ich mir nicht vorstellen, Herr Jung. Also vom Prinzip her ist das Verfahren bei uns, dass in dem Moment, wo eine Reise abgeschlossen ist und wir wissen, wer an der Reise teilgenommen hat, wir auch bekannt geben, wer daran teilgenommen hat.
Ja, aber Abgeordnetenwatch hat sich ja auf die gesamte Legislatur bezogen und hat da alle Ministerien angeschrieben. Und ausgerechnet beim AA heißt es, das Ministerium schickt zwar eine Liste mit Unternehmen, aus der aber nicht zitiert werden darf und nicht einmal den Grund für die Geheimhaltung wird vom AA genannt. Das ist doch intransparent.
Dem gehe ich nochmal nach, Herr Jung. Also vom Prinzip her ist das ja keine geheime Sache.
Ja.
Wir sind ja auch, also das wissen Sie ja, es sind ja auch Journalistinnen und Journalisten bei unseren Reisen dabei. Die sehen ja, wer bei Ihnen auf dem Flieger sitzt. Insofern müssen wir das überprüfen. Und es gibt keinen Grund, um, wenn ich das hier so sagen kann, die Namen der Teilnehmenden geheim zu halten. Vorreisen ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, wer am Ende auf dem Flieger sitzt. Aber wenn die Reise dann stattfindet, ist es eigentlich unproblematisch.
Darum hatte ich mich gewundert.
Ja, zu Recht.
Dann sind wir damit am Ende dieser Regierungspressekonferenz. Vielen Dank und bis Mittwoch.